Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
David Schraven, Gründer und Verleger des Recherchebüros Korrektiv. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag, hallo.
Wie wichtig ist das Auto in Ihrem Leben?
Gar nicht mehr, hab keins mehr.
Nee?
Nee, hab ich abgegeben.
Okay, gerade auch mit dem Fahrrad hergekommen, haben Sie gesagt. Ja. Was war Ihr letztes Auto?
Ein C1, eine richtige Rotzkarre.
Okay. Ach, ich hätte jetzt irgendwie gehofft, dass Sie sagen, ein wunderbarer Volkswagen, denn das ist eines der Themen, das wir heute hier besprechen wollen. Einer der ganz großen Automanager dieses Landes ist gestorben, Ferdinand Piëch, der frühere Chef von Volkswagen. Die Nachricht kam am späten Abend. Was war das für ein Mann? War er vielleicht einer der letzten großen Firmenpatriarchen in diesem Land? Das unter anderem will ich gerne mit Ihnen hier heute diskutieren. Volkswagen war schon immer ein großer Konzern. Richtig zum Weltkonzern wurde VW aber vor allem durch einen Mann, Ferdinand Piëch, lange Jahre Vorstandschef in Wolfsburg, später dann bis 2015 Aufsichtsratschef. Ferdinand Piëch ist, wie gestern am Abend bekannt wurde, bereits am Sonntag im Alter von 82 Jahren überraschend gestorben, zusammengebrochen nach einem Restaurantbesuch. Ein Mann, das kann man glaube ich sagen, der sein Hobby, nämlich Autos zu bauen, zum Beruf gemacht hatte.
Geboren 1937 in Wien als Kind des Anwalts Anton Piëch und dessen Frau Luise. Die war Tochter des Autopioniers Ferdinand Porsche. Nach dem Besuch eines Schweizer Internats studierte Piëch Maschinenbau. Seine Diplomarbeit schrieb er über die Entwicklung eines Formel-1-Motors. Seine Karriere startete Piëch 1963 in Stuttgart-Zuffenhausen bei seinem Onkel Ferdinand Porsche Junior, der die Firma Porsche nach dem Krieg wieder neu aufbaute. 1972 entwickelte Piëch als freier Ingenieur für die Daimler-Benz AG Grundlagen für einen Fünfzylinder-Dieselmotor. Gleichzeitig wechselte er zur Firma NSU Auto Union AG, der späteren Firma Audi in Ingolstadt. Dort wurde er 1988 Vorstandschef und machte Audi zum Oberklasseanbieter. Inmitten einer schweren Krise übernahm Piëch 1993 als Vorstandschef VW. Dort drohten Massenentlassungen. Doch Piëch gelang es, diese gemeinsam mit Personalvorstand Hertz und den Gewerkschaften abzuwenden, unter anderem durch die Einführung der Vier-Tage-Woche. Piëch brachte VW wieder auf Kurs. 2002 wechselte er dann an die Spitze des Aufsichtsrats. Mehr als zwei Jahrzehnte lenkte er die Geschicke des Konzerns, doch im April 2015 kam es zum Bruch. Piëch gab seinen Posten als VW-Aufsichtsratschef auf, nachdem ihm seine Verwandten im Machtkampf mit VW-Chef Winterkorn die Gefolgschaft versagt hatten. Kurz zuvor hatte Piëch seinem Ziehsohn Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen und erklärt, er sei auf Distanz zu ihm. 2017 verkaufte Piëch dann seine milliardenschweren Unternehmensanteile.
Ulla Merz über den verstorbenen früheren VW-Chef Piëch. Der Journalist David Schraven ist mein Gast heute, früher unter anderem Wirtschaftsreporter bei der Weltgruppe, heute beim Recherchebüro Korrektiv. Herr Schraven, Ferdinand Piëch, der Ministerpräsident von Niedersachsen, Weil hat jetzt gerade erklärt, einer der ganz großen Unternehmer in der Geschichte der Bundesrepublik. Würden Sie zustimmen?
Absolut, absolut. Der hat eine wahnsinnige oder sehr wichtige Sache gemacht. Also der hat ja nicht nur einfach VW gerettet, sondern der hat damals nach dem Fall der Mauer die Chance erkannt, dass sich die Automärkte auf der ganzen Welt verändern, zusammenschließen, umbauen. Und in der Situation hat das geschafft, halt Volkswagen, die damals ja echt sehr, sehr schwach waren, in diesem Weltmarkt zu positionieren, denen das Leben zu retten.
Genau, also viel eingekauft, Skoda beispielsweise, den tschechischen, damals tschechisch-slowakischen Konzern, ja, viele andere Marken dazugekauft. Ich sage es an dieser Stelle, weil direkt betroffen, Wolfsburger von Geburt, Kind der Stadt, ich habe das damals erlebt, diese große Angst, die umging, 20.000 Arbeitsplätze standen damals auf der Kippe. Das hat man damals hinbekommen. Aber gleichzeitig, wir haben jetzt gerade ja auch in dem kurzen biografischen Daten gehört, ein Mann, der Macht eindeutig, der auch in gewisser Weise nicht loslassen konnte.
Nee, hätte aber machen sollen. Also der hätte halt früher aufhören sollen, sich da Gedanken zu machen. Aber das Problem ist ja, wenn man so viel macht, wenn man so viel schafft, wenn man so viel erreicht, dann will man auch weitermachen. Und der konnte ja auch weitermachen. Ne? Und deswegen ist es halt ein bisschen traurig, dass er da so lange so eng mit verwoben und verwunden war. Aber trotzdem, der hat eine große Leistung gebracht, da kann man sehr den Hut für ziehen. Der hat sehr viele Hunderttausende von Menschen in Arbeit gebracht. Das ist gut.
Aber gleichzeitig, ich weiß, die, über die Toten nichts Schlechtes, aber wir reden natürlich auch über etwas, was gesellschaftlich ja heute auch ein großes Thema ist. Diesel ist gefallen, das Stichwort. Pirch als auch einer der alten Ingenieurstypen an der Spitze. Also diese Automanager, denen man eben auch zutraut, im Zweifel könnten sie auch in der Garage schnell das Auto wirklich selbst reparieren und nicht nur Krawattenknoten binden. Gleichzeitig liegt darin aber möglicherweise auch in diesem Aufstieg ein bisschen das Problem des Heute, dass die Konzerne an einem Produkt ganz lange hängen geblieben sind, das heute ein wenig gestrig wirkt.
Glaube ich auch. Ich glaube auch mit dieser Dieselgeschichte, dass das sehr verhängnisvoll war. Andererseits weiß ich nicht, ob man das wirklich Pirch zuschreiben kann oder ob der nicht viel mehr der Winterkorn, zu dem er ja auf Distanz gegangen ist, damit zu tun hatte. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut und sich dann überlegt, okay, welches Engagement hätte denn so ein Unternehmer damals gezeigt, was müsste man heute zeigen? Wir sind wieder an einer Zeitenwende, genau wie 1990, als die Mauern gefallen sind, als Ost und West zusammengekommen ist. Wir sind heute vor der Wende zur Energie- oder Elektromobilität. Und wenn Volkswagen und Daimler diese Wende nicht hinkriegen, dann werden diese ganzen Industrien einfach verschwinden. Und das ist eine Sache, da braucht es jetzt Unternehmer. Da braucht es jetzt im Prinzip einen neuen Piech, der sagt, okay, wir müssen die Konzerne komplett umreißen.
Das wäre meine Frage. Ist das heute noch denkbar, dass da so jemand auch so in dieser starken Position einen Konzern so umlenkt? Oder ist das auch ein bisschen ein Archetyp, eine Rolle, die es so vielleicht auch gar nicht mehr gibt, heute in einer modernen Wirtschaftswelt?
Glaube ich nicht. Ich glaube, in der modernen Wirtschaftswelt gibt es diese Leute auch noch. Die sind nicht unbedingt in Deutschland, die sind nicht unbedingt in deutschen Unternehmen, was ein bisschen traurig ist. Aber natürlich hat man so Leute wie die Samwer-Brüder, die im Internet Riesenkonzerne aufstellen. Mateschitz, der Red Bull-Hersteller. Natürlich gibt es so Unternehmertypen, die was ganz Neues schaffen. Und bei der Elektromobilität, natürlich gibt es die. Bloß die sind dummerweise nicht unbedingt in Deutschland. Elon Musk, der baut gerade wie wahnsinnig die Teslas. In China, Riesenunternehmen werden aufgebaut mit Elektromobilität. Ne? Nirgendwo steht geschrieben, dass die aus Deutschland kommen müssen, die Autos. Und wenn wir nicht aufpassen, dann kommen die auch nicht mehr hierher.
Ferdinand Pirch, der Ingenieur und frühere VW-Chef, ist gestorben. David Schrabe, danke. Das Verhältnis der SPD zur Vermögensteuer gleicht in gewisser Weise auch einer Achterbahnfahrt. Hören Sie mal diesen Mann, der heute zu Hause ist, in Schloss Bellevue, damals 2013 wahlkämpfender SPD-Fraktionschef war.
Wir führen keinen Wahlkampf über die Vermögensteuer. Kein Sozialdemokrat, nicht mal ich, bin so blöd, dass er glaubt, mit der Vermögensteuer eine Wahl gewinnen zu können.
Frank-Walter Steinmeier, dann hätte ich noch den hier, den erkennt man, glaube ich, direkt.
Sie ist abgeschafft worden mit guten Gründen, weil sie eine Substanzsteuer ist und weil sie sehr aufwendig zu erheben ist. Dabei sollte es nach meiner Auffassung bleiben.
So, und jetzt Sprung nach vorne und so klingt das heute bei der SPD.
Bei der Vermögensteuer ist nicht Omas Häuschen gemeint, sondern eben wirklich das Vermögen derjenigen, die das meiste Vermögen haben. Und ich will es hier nochmal sagen, 1% der Bevölkerung besitzt 1/4 des Vermögens in Deutschland. Denen zu sagen, bitte leistet euren Beitrag mit der Vermögensteuer, das ist eine Gerechtigkeitsfrage.
Manuela Schwesig sagt das, eine der Interimsvorsitzenden der SPD. David Schraven weiter an meiner Seite. Wer liegt denn da richtig, die alte SPD oder die neue SPD?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, die SPD sucht halt einfach nach einem Thema, wo sie die Gerechtigkeit auf ihre Fahnen schreiben kann. Und das Thema finden die nicht so wirklich. Und dann haben sie halt die Vermögensteuer ausgebuddelt. Ob das jetzt was bringt? Ich habe mir mal angeguckt, was man mit der Vermögensteuer einnehmen kann. Die Rede ist da von 10 Milliarden.
Das sagt die SPD, genau, mit ihrem Modell, ja.
Ja, aber ob das wirklich stimmt und ob das Geld kommt. Und also ich glaube da nicht dran.
Also was ist das dann, Symbolpolitik?
In meinen Augen ist das eine reine Symbolpolitik, mit der halt ausgedrückt werden soll, wir kümmern uns um die kleinen Leute, wir nehmen die reichen Leute in Pflicht. Tatsache ist aber, dass aus Steuermitteln derzeit Milliarden geklaut werden durch Umsatzsteuerkarusselle, durch so Geschäfte wie die Cum-Ex-Sachen, wo halt Banker dabei helfen, dass Milliarden veruntreut werden oder geklaut, gestohlen werden. Und das ist Geld, das müsste besorgt werden. Da sitzt der Minister Scholz und kümmert sich nicht weiter drum. Und das finde ich eigentlich viel, viel schlimmer, als sich jetzt eine neue Steuer zu überlegen, die irgendwie erhoben werden soll, um damit ein Gefühl zu vermitteln von, wir kümmern uns um Gerechtigkeit. Also
Also Sie sagen erstmal die berühmte Steuergerechtigkeit herstellen, die die Steuern zahlen sollen, so wie es eigentlich vom Gesetz her beschlossen ist, sollen das auch tun. Ich meine, viele dieser Geschäfte, die Sie da gerade beschrieben haben, sind ja irgendwie legal oder halblegal zumindest.
Nein, sind überhaupt nicht legal. Das ist Diebstahl. Das sind Betrüger und die müssen verfolgt werden und das Geld muss wiedergeholt werden. Und in der Verfolgung scheitert unser Staat. Die lassen sich Milliarden klauen. Das haben wir von Korrektiv nachgewiesen bei Grand Theft Europe und bei den Cum-Ex-Files. Und da muss man sich drum kümmern. Das wird aber nicht gemacht, weil das ist unbequem, das ist schwierig. Da muss man sich mit Themen beschäftigen. Mhm. Aber mit so einer Vermögensteuer, das kann man mal raushauen, da kann man lange drüber debattieren und diskutieren. Davon kriegt kein Mensch in unserem Land ein Euro mehr in der Tasche. Keiner. Aber das ist halt eine Sache, über die kann man sich aufregen.
Naja, also gut, so pessimistisch wäre ich jetzt nicht. Ich glaube, wenn eine Vermögensteuer eingeführt würde, sie würde sicherlich irgendwo greifen. Also, dass da gar nichts bei rumkommt
nein,
für den
nein.
Staat.
Der Staat wird das vielleicht kriegen, aber dadurch kriegt keiner, der heute sich eine Miete in Stuttgart Mitte nicht leisten kann, hat einen Cent mehr. Kein einziger. Der zahlt immer noch seine Miete und hat immer noch mit dem Leben zu kämpfen.
Na gut, aber da kann man natürlich sagen, erstens kann man überlegen, was man mit diesen Einnahmen macht. Zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau anstoßen, wäre eine Möglichkeit. Man kann aber auch sagen, und das ist ja die SPD-Argumentation, ja, wenn wir eine Schieflage haben, dass 45 Menschen in Deutschland gleich viel verdienen wie die 40 Millionen Bürger dieses Landes, der ärmeren Hälfte der Bevölkerung, dass da etwas im Ungleichgewicht ist, dass man auch deswegen politisch ansprechen muss. Also wo man sagen muss, die, die mehr haben, müssen was beitragen.
Absolut richtig. Ist ja auch völlig in Ordnung. Kann auch gemacht werden. Nur ich glaube nicht, dass dann eine Vermögenssteuer der Stein der Weisen ist. Da muss man sich halt andere Möglichkeiten besuchen. Warum wird nicht die Erbschaftssteuer angegangen? Wie kann das sein, dass die Leute, die so reich sind, ihr Vermögen in die nächste, übernächste und überübernächste Generation einfach so weiter vererben, ohne dass da substanziell eingeschnitten wird? Da könnte man die Erbschaftssteuer verdoppeln. Super. Mhm. Warum nicht? Kriegt man genauso viel Geld, hat einen größeren Effekt. Aber das ist halt nicht so sexy.
Die Frage ist ja auch immer, und ich glaube, das Argument gilt für Vermögenssteuer wie für Erbschaftssteuer gleichermaßen. Welche Auswirkungen hat das? Gerade auch, also wir haben jetzt natürlich das Bild vor Augen, die SPD bedient das ja auch gerne, da sitzt also der reiche Onkel Dagobert auf seinen Goldschätzen und aber ganz häufig sind es ja mittelständische Unternehmen, die auch davon betroffen werden, so gleichermaßen Vermögensteuer wie eben auch Erbschaftssteuer, wenn es an die nächste Generation geht. Die Kollegen vom Deutschlandfunk haben mit Marcel Fratscher gesprochen heute, dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, und mal gefragt, könnte denn eine solche Vermögenssteuer zu Kapitalflucht führen? Das war seine Antwort.
Also die Sorge bei einer Vermögensteuer ist immer, oh, man belastet hier Menschen, die dann ihr Vermögen ins Ausland bringen oder Unternehmen, die dann lieber im Ausland investieren. Und da ist die Gefahr durchaus, dass da ein wirtschaftlicher Schaden entstehen könnte. Wenn man allerdings Grund und Boden belastet, also das, was nicht weglaufen kann, dann ist es wirtschaftlich absolut sinnvoll. Und genau das tun die meisten anderen Länder.
Also die meisten anderen Länder tun das. Das wäre zumindest ein Weg.
Absolut. Man kann auf jeden Fall so eine Steuer erheben auf Grund und Boden, finde ich auch richtig. Da wird ja auch viel gemacht.
Eines kann und muss man ja auch mal festhalten, heute gab heute wieder jüngste Meldung über die Einnahmen des Staates. Die sprudeln und zwar stärker als erwartet. Insofern muss man wahrscheinlich, das war der Impuls desjenigen, der gestern auf ihrem Platz saß, der Publizist Matthias Grefrath, der gesagt hat, lass uns mal darüber diskutieren, wofür wir das Geld einsetzen wollen. Dann ist vielleicht auch die Bereitschaft stärker da, mehr zu zahlen. Sie hören Deutschland von Kultur, der Tag mit David Schraven, Gründer des gemeinnützigen Journalistenbüros Korrektiv. Ein weiterer Tag, an dem die Wälder brennen in Amazonien, nicht nur dort. Und heute erfahren wir aus Brasilien, nein, danke, eure Hilfe wollen wir nicht. Brasiliens Präsident Bolsonaro hat die von den G7 angebotenen Hilfen über 20 Millionen Dollar zurückgewiesen. Forstet damit lieber eure Wälder auf, das war seine Ansage. Wie kommt die bei Ihnen an?
Zum Teil ist das für mich verständlich, weil darin auch so eine Art postkolonialistisches Verhalten steckt, wo sich einer aus Brasilien durchaus im Recht fühlt, wenn er sagt, nee, will ich nicht, mach mal euren eigenen Kram, wir sind groß genug. Kann ich verstehen. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch die ganze Hilflosigkeit unserer eigenen Leute. Was will man machen im Angesicht von solchen Katastrophen?
Ja, ich meine, es ist natürlich einerseits erstmal Gaga, egal von welchem Regierungschef, wenn es Hilfsangebote gibt in einer Situation, wo man offenbar wirklich Hilfe gebrauchen kann, die nicht anzunehmen, ist das eigentlich dumm und straffällig. Aber ich kann Ihren Gedanken mit dem kolonialistischen Ansatz verstehen, vielleicht nochmal ein bisschen anders weitergedacht. Denn diese Logik der Ausbeutung, der Rodung, der Brandrodung, die kommt ja nicht von Bolsonaro und seinen Freunden. Die war ja schon da und die hat ganz viel zu tun natürlich mit unserer Form der industriellen Nahrungsmittelproduktion, Soja, Nahrungsmittel für die Tiere, die wir dann essen, also unser billiges Fleisch. Ich verkürze mal, wer über den Regenwald jetzt weint, dem sollte der Bissen billig Fleisch im Halse stecken bleiben.
Absolut, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und, aber auch die Leute in Brasilien, die wollen ja den Lebensstandard erreichen, den wir dem vorleben. Und dass sie das versuchen mit allem, was sie haben, kann ich total verstehen. Und ich meine, unsere ganzen Urwälder oder unsere ganzen Wälder, die beuten wir ja bis heute aus, wie es nicht geht. Ich glaube, in Deutschland gibt es noch einen Urwald hier, den Bayerischen Wald. Und ob der so richtig Urwald ist, weiß ich auch nicht.
Ja, und ich glaube, in Baden-Württemberg versucht man jetzt gerade wieder ein bisschen Schwarzwald so zu renaturieren, dass er irgendwann Urwald sein kann. Eine andere Frage stellt sich da auch noch und letztendlich hängt sie auch mit Bolsonaro und Co. zusammen, nämlich inwieweit das eigentlich eine nationale Angelegenheit ist. Wir haben heute Morgen mit Alexander Held gesprochen vom European Forest Institute Fire and Wildlife Management. Der macht eine eher globale Perspektive auf.
Natürlich sind diese Emissionen in einer Größenordnung, die wandern um diesen Planeten. Wir werden diese Rauchemissionen, die aus Zentralafrika oder Brasilien kommen, auch in anderen Kontinenten messen und spüren können. Also es ist eine globale Aufgabe, den Feuereinsatz, Feuermanagement zu koordinieren, eine Strategie zu entwickeln, wie wir mit diesem Phänomen umgehen. Und solange wir eine Feuer-Community haben, die zwar international existent ist und sich sehr aktiv ist und austauscht, aber der politische Wille offensichtlich fehlt, diese Expertise strategisch zusammenzubringen, um richtungsweisend und exemplarisch mit Ländern zusammenzuarbeiten und auch zusammen zu helfen, um Probleme in den Griff zu kriegen, bin ich etwas pessimistisch, muss ich sagen, im Moment.
Alexander Held sagt das, einer der europäischen Brandschützer. Ja, was macht man denn daraus politisch? Also eigentlich müsste man ja sagen, hey, die Wälder sind nicht brasilianisch, sind nicht deutsch, sind nicht polnisch, die sind unser aller Angelegenheit. Wäre eigentlich der Ruf nach einer multilateralen Lösung, aber das ist gerade nicht so en vogue.
Nee, ist nicht en vogue und ich weiß auch nicht, ob das durchsetzbar ist, weil halt der Anspruch am Wald bei jedem anders ist. In Deutschland ist Wald ein sehr emotionales Thema. In Brasilien ist das ein Ausbeutungsthema. Ich will den Wald weghaben, weil ich will Geld verdienen. In die großen Brände in Zentralafrika, die der gerade angesprochen hat, die sind ja noch größer als das, was in Brasilien passiert. In Mosambik, die Brände, die sind irre. Da gehen ganze Landstriche verloren. Und ich glaube, die Antwort darauf muss sein, pflanzen, 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 pflanzen. Wir müssen so viele Bäume pflanzen, wie geht. Ne? Überall, wo geht. Und das ist eine Sache, da kann auch jeder mit anfangen. Wie Martin Luther schon sagte, ne? Wenn die ganze Welt zugrunde geht, einen Baum können wir noch pflanzen.
Wobei der wahrscheinlich wirklich nicht an den Klimawandel gedacht hat. Aber wer weiß, wahrscheinlich hieß es damals nur anders. Der Brauereiverband hat sich zu Wort gemeldet mit einer Forderung, nämlich das Pfand zu erhöhen, weil es so niedrig ist, dass ganz häufig die Flaschen nicht zurückgebracht werden. Gerade die kleineren Brauereien haben dann das Problem, dass sie ganz häufig Flaschen nachkaufen müssen, die eigentlich idealerweise zurückkommen in den Kreislauf. Also es kostet für die Brauereien Geld und ist natürlich ökologisch auch ein Problem, denn die Flaschen sollen ja zurück. Erst dann werden sie eben ja Mehrwegflaschen. Die Forderung ist jetzt mindestens 15 Cent. Ich weiß gar nicht, ob das so der richtige Sprung wäre.
Von meinem Gefühl her, ich bin viel in Berlin-Mitte unterwegs, glaube ich, so ein Euro wäre besser. Ja. Oder 2 Euro. Die werden so oft durch die Gegend geschmissen. Also ich glaube, der Pfand ist auf jeden Fall zu billig. 15 Cent, warum nicht 20 Cent?
Ich meine, wir haben ja die absurde Situation, dass je umweltfreundlicher die Flasche ist, so, desto geringer fällt das Pfandgeld aus. Ne? Also die Mehrwegflaschen, die eigentlich gar keine sind, also wo das berühmte Einwegpfand drauf liegt, das sind ja dann 25 Cent. Da lohnt es sich ja schon vielleicht ein bisschen mehr. Ja? Das sind aber die Dinger, die in Müll gehen, die ins Recycling gehen. bestenfalls und nicht wieder aufgefüllt werden. Jetzt frage ich mich bei dem Thema, das Pfandsystem krankt ja sowieso ein bisschen. Das war ja ein System, das irgendwie flächendeckend war. Ich weiß, Sie kennen sich, glaube ich, mit Ihrer Generation auch noch bestens aus in der alten bundesrepublikanischen Welt, wo alle Wasserflaschen, egal wo in der Bundesrepublik, gleich aussahen. Die hatten diesen perligen Flaschenhals oben und nur das Etikett versprach irgendwie dann das regionale Wasser. Heute gibt es die in zig verschiedenen Versionen. Ist wahrscheinlich auch schon Teil des Problems.
Absolut. Ich glaube, auf der anderen Seite ist das auch schön, wenn man einfach andere Sachen haben kann. Ist schön. Aber sinnvoll ist das nicht. Ne? Mit den Bierflaschen finde ich das noch beeindruckender. Früher gab es nur eine Größe, die Standardgröße. Und jetzt gibt es, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Flaschen. Das ist schön. Aber sinnvoll ist anders. Mhm.
Denn in der Praxis ist es so, dass dann eben diese besondere Wasser- oder Bierflasche von Flensburg dann wieder zurück muss nach Bayern, da wo sie abgefüllt wurde und nicht mehr einfach mit Flensburger gefüllt werden kann, was natürlich ökologisch sehr viel besser wäre. Ich denke aber auch, aber vielleicht ist das jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber auch unter dem Aspekt gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ja, ganz egal, welche soziale Klasse, welche regionale Herkunft, Mann, Frau, migrantisch nicht, die Wasserflasche, die Bierflasche sah in der Hand immer gleich aus. Ja? Heute kann irgendwie der Bobo in den urbanen Lagen trinkt sein französisches Wasser aus den Bergen in der schicken Plastikflasche und weiß gar nicht, was man anderswo trinkt. Ja, das ist halt auch die Individualisierung der Flasche, beschreibt eben auch eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft, um es mal soziologisch auszudrücken.
Absolut, ja klar.
Und noch ein Punkt, das führt uns vielleicht auch schon Richtung ostdeutsche Landtagswahlen, haben wir ja diese Woche als großes Thema. Es gab, wissen Sie das, in der DDR ein wunderbares Recycling-System und Mehrwegsystem. Zero hieß das. Da gab es in jeder Nachbarschaft eine Art Sammelstelle und da wurden die unterschiedlichsten Verpackungen zurückgebracht. Klar, DDR immer Ressourcen- und Rohstoffmangel, ja, man brauchte das, aber war im Prinzip natürlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre unglaublich rückständig, aber wäre heute super, wenn wir sowas hätten. Für die Umwelt und fürs Selbstbewusstsein. Es wurde nicht alles platt gemacht, was von dort kam.
Absolut. Ich meine, das System, ich komme aus dem Ruhrgebiet, gibt es nicht so, aber auch ähnlich. Wir haben halt auch jede Menge Schrottplätze, wir haben jede Menge Recyclinghöfe, wo man alles aufbaut. Klar, ich fände das toll, wenn das überall wäre, ja.
Okay, halten wir fest, 15 Cent ist das Minimum, eigentlich am besten 1 Euro Pfand. Mein kleines Problem dabei, bei uns zu Hause ist das Pfandgeld, das Taschengeld für die Kinder. Gleichzeitig praktisch, die werden zurückgebracht und die kriegen was in die Kasse. Das käme natürlich einer, gerade bei Ihrem Vorschlag, einer enormen Erhöhung gleich. Das muss ich zu Hause nochmal diskutieren. Wahlkampfendsport in Sachsen und Brandenburg. Am Sonntag wird gewählt. In beiden Ländern könnte eine Partei die stärkste werden, mit der auch gerade wir Journalisten uns immer wieder schwer tun, die AfD. Schwer tun, weil nicht ganz klar ist, wie normal ist diese Partei im Vergleich zu den anderen? Inwieweit bedient sie bestimmte Provokationsmuster ganz bewusst, eben auch um Aufmerksamkeit zu kriegen? Inwieweit stehen da auch alle Protagonisten, mit denen man zu tun hat, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich will gerne Ihre Meinung dazu hören. Lassen Sie uns gemeinsam vorher hören, was Volker Lilienthal, Professor für Medien und Journalistik an der Uni Hamburg, bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur gesagt hat.
Sie müssen beachten, dass AfD-Politiker natürlich genauso sprechen wie andere Politiker. Das heißt, sie werden nie besonders konkret. Die Journalisten sollten nicht die letzten Provokationen von AfD-Politikern abfragen. Wie haben Sie das denn gemeint? Das können Sie doch nicht im Ernst meinen. Sondern sie sollten auf Herz und Nieren testen, ob diese AfD-Politiker, die ja einen großen Reformstau in diesem Land behaupten, denn wirklich angeben können, wo ist der Reformstau und vor allen Dingen, welche Lösungen haben sie anzubieten.
David Schraven. Ja, so?
Ja, also ich glaube auch, man verfängt sich die ganze Zeit in irgendwelchen Provokationen, ob der Höcke jetzt Nazi ist oder nicht. Viel, viel relevanter und wichtiger ist aber das Rentenkonzept der AfD zum Beispiel. Welche Lösung bieten die an? Bringt das den Menschen was, die wählen wollen? Und man weiß halt von der AfD, dass sie überhaupt kein Rentenkonzept hat, kein fertiges, genau. Wo die sagen, okay, das ist so. Was die haben, sind Vorschläge von Meuthen, von dem Parteivorsitzenden, der die Rentenkasse zerschlagen will, der die solidarische Rente abschaffen will, der dafür eine Kapitalrente einführen will. Was bedeuten würde, dass halt die Leute, die nichts haben, auch nichts kriegen werden. Das ist eine Vereinsamung und Verelendung von Massen, die er vorhat. Und dagegen steht das Rentenkonzept von Höcke, wo der versucht, einen Rentenanspruch festzumachen an der Hautfarbe, was genauso absurd ist und was dazu führen würde, dass halt Hunderttausende, Millionen von Deutschen Ansprüche auf Renten verlieren würden. Die würden alleine gelassen, vereinsamt und dann ins Elend gesetzt.
Mhm. Ich meine, das ist jetzt natürlich der Charakter, die Natur einer Protestpartei, dass sie eben auch gewählt wird von Menschen, die sich dafür gar nicht interessieren. Die sagen, ich weiß, die regieren sowieso nicht, aber ich weiß, mit meiner Stimme kann ich die regieren oder die das Establishment ausmacht, ordentlich ärgern. Und das merkt man dann ja auch, also die tapferen Kollegen, vor allem auch bei uns im Schwesterprogramm im Deutschlandfunk, machen das ja immer wieder, interviewen auch die AfD-Abgeordneten im Bundestag. Es ist ja immerhin die größte Oppositionspartei, die Oppositionsführerin. Und da gibt es dann immer wieder die Situation, Stichwort, ja, Sie haben es gesagt, Renten oder aber auch Finanzpolitik oder jetzt die große Frage Wohnen. Da kommt dann immer wieder wie so eine Art Tourette dann durch, die Lage sei ja so schlimm, weil Angela Merkel damals die Grenzen geöffnet hat. Einfach weghören oder?
Nee, sondern sich wirklich mit der Mietpolitik beschäftigen. Ich meine, das betrifft doch Millionen von Menschen in Deutschland, dass halt die Mieten steigen. Dann soll man doch mal fragen, was haben die für Alternativen? Und die Alternativkonzepte, die sind immer eine marktlibertäre Grundannahme. Und ich meine, das führt immer dazu,
dass... Das kommt halt ganz stark durch die alte, die Ursprungs-AfD, die Lucke-AfD, die damals ja eher marktliberal daherkam. Aber das ist ja heute auch nicht mehr ganz klar. Sie haben Höcke angesprochen, dergleichen. Das ist ja eher eine nationale und sozialistisch anmutende Herangehensweise.
Ja, wobei aber diese libertären Gruppen in der AfD immer noch gerade im Wirtschaftsprogramm das Sagen haben und auch da Programm machen. Und ich meine, man konnte so lange drüber hinwegsehen, solange man gemeint hat, ja, die werden ja eh nichts zu sagen haben. Aber in Sachsen werden die jetzt wahrscheinlich so stark werden, dass die eventuell die Politik mitbestimmen können. Und da ist das schon sehr, sehr relevant zu wissen, was wollen die denn, wie wollen die denn Wirtschaftsstandort stärken. Und mit diesen nationalsozialistischen Ansprüchen, die da kommen, vertreiben die Investoren, die vertreiben Leute, die das Land nach vorne bringen können. Die machen wie so einen Germanenzoo, bauen die auf oder wollen die aufbauen. Und das führt nicht in die Zukunft, das führt nirgendwo hin.
Wir werden morgen hier an dieser Stelle eine Sondersendung aus Potsdam haben, 2 Stunden live, gemeinsam mit dem gleich anschließenden Länderreport aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Unter anderem ist dann Matthias Platzek da, der frühere SPD-Ministerpräsident. Für uns in der Vorbereitung war da die Frage, genauso wie am Freitag, da senden wir dann aus Dresden, wie halten wir es mit der AfD? Laden wir AfD-Politiker ein? Jetzt bei Brandenburg war die ganz klare Empfehlung unserer Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort. Die AfD hier ist politisch so auf dem rechten Abwärtspfad, dass das eigentlich für einen öffentlich-rechtlichen Sender nicht mehr statthaft und zu rechtfertigen wäre. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Weg ist, weil das, was Sie gerade angesprochen haben, erfordert ja auch, dass man wirklich ins Gespräch kommt.
Ja, ich würde mir das anhören, was die in den konkreten Politikbereichen zu sagen haben, was konkrete programmatische Politik von denen ist. Das muss man sich schon anhören. Man muss dann halt aufpassen, dass man auf die Provokation nicht reinfällt. Und diese nationalistischen Provokationen haben die ja so dermaßen perfektioniert, wenn man sich die Nachrichtenreigen anschaut, den die AfD produziert. Da geht es ja so gut wie nie um Inhalte. Da sind immer irgendwelche Streitigkeiten, innerparteilichen Streitigkeiten, irgendwelche Beleidigungen zurückziehen, irgendwas und am Ende ist immer Merkel schuld. Also das... da muss man durchbrechen und muss halt gucken, ja, was habt ihr denn für Konzepte?
Aber nach allen Regeln der Kunst, ich meine, jetzt können wir mal den Vergleich auch machen. Die arme SPD, die gebeutelte SPD, über die wir viel sprechen, wo all diese Nachrichten, Streit und dergleichen, Uneinigkeit, sie wissen eigentlich nicht, was sie wollen, ja, Vermögensteuer, ja, nein, all das schadet der Partei. Die AfD legt da einen Richtungsstreit hin, einen Tanz um Personen und köpft sich ja immer wieder regelmäßig ihre Spitzenleute weg und steigt in der Wählergunst. Das ist schon paradox.
Ja, weil die, ich finde das gar nicht so paradox, sondern ich finde das ziemlich einleuchtend. Weil halt die Ansprache an die Leute, die selber sich so fühlen, als wären sie die Benachteiligten, die fühlen halt das Grundtenor, den die AfD immer wieder bei den ganzen Streitigkeiten ausspricht, fühlen die sich selbst durchbestätigt. Und das ist, das andere, das Fremde ist falsch. Und diese Grundannahme ist das, was bedient wird. Und wie ich genau jetzt dazu komme, diese Botschaft zu verbreiten, ist egal. Die haben ja sogar mal nach dem Vornamen von Leuten gefragt, die im Schwimmbädern aufgefallen sind mit Ordnungsvergehen oder Straftaten. Das ist irre, das ist keine Politik, das ist einfach nur der Versuch, völkisch Menschen zu beeinflussen. Also das, ja.
An meiner Seite heute hier diese Stunde war David Schraven vom Recherchebüro Korrektiv, ich wollte gerade sagen Kollektiv. Es ist auch ein Kollektiv, ja. Ein Kollektiv, das korrektiv arbeitet. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Danke.